ARD.
SWR Kultur. Forum. Streit um die Alterssicherung. Was wird aus der Rente? Heute mit Doris Maul am Mikrofon. Schluss mit Sonderregeln für Staatsdiener. Wenn es nach der neuen sozialdemokratischen Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas geht, dann sollen in Zukunft auch Lehrer, Polizisten und Richter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Vertreter der CDU und auch die betroffenen Berufsgruppen, also die Beamten, protestieren lautstark. In der mittelständischen Wirtschaft ist sogar von, Zitat, populistischem Unfug die Rede. Welche Perspektive hat der neue Vorstoß zur Rente? Hilft er, das marode Rentensystem zu sanieren? Diese und andere Fragen wollen wir klären in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei ist der Journalist und Autor Holger Balodis, der sich für Funk und Fernsehen, unter anderem für Magazine wie Monitor, Plus Minus oder ARD Ratgeber, schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Rente auseinandersetzt. Ich begrüße außerdem Dr. Ruth-Maria Schüler. Sie ist Rentenexpertin beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, IW. Und schließlich zu Gast ist auch Heiko Teggerts, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes und gleichzeitig Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Teggerts, die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Solidarsystem, also ein Generationenvertrag. Warum wollen die Beamten nicht solidarisch sein?
Also die Beamten wollen natürlich solidarisch sein, das ist ja gar keine Frage. Allerdings reden wir von zwei vollkommen unterschiedlichen Systemen. Wir haben auf der einen Seite dieses Versicherungssystem der gesetzlichen Rentenversicherung und wir haben auf der anderen Seite das Alimentationsprinzip von Beamtinnen und Beamten, was in unserem Grundgesetz geregelt ist und was unterm Strich bedeutet, dass der Staat einen Beamten sein Leben lang, also nicht nur während der aktiven Zeit, sondern auch darüber hinaus, nämlich in der passiven Phase, also in der Pensionsphase, alimentiert. Also nicht bezahlt, sondern alimentiert. Und da liegt der genaue Unterschied in den beiden Systemen. Das hat mit solidarisch zeigen nichts zu tun. Das ist schlichtweg die Rechtslage, die unsere Verfassung hergibt.
So war das bislang. Jetzt gibt es halt diesen neuen Vorschlag, aber wir werden darüber im Laufe der Sendung diskutieren. Frau Schüler, der demografische Wandel stellt uns ja vor riesige Probleme in puncto Rente. Also 1960 haben noch 6 Beitragszahler und Zahlerinnen einen Rentner finanziert und heute sind es nur noch 2. In Zukunft wird das Verhältnis 1:1 sein. Ist es da nicht sinnvoll, mehr Zahlende zu rekrutieren, also Beamte und Selbstständige mit ins Boot zu holen?
Ja, der demografische Wandel ist natürlich die Herausforderung, der das gesetzliche Rentensystem im Moment gegenübersteht und gerade auch die Babyboomer-Generation, die in den kommenden Jahren in die gesetzliche Rente eintreten wird, wird eine starke Welle auf das gesetzliche Rentensystem einfließen lassen. Es ist aber so, wir haben ja ein Umlagesystem in der Rente. Das heißt, die Beiträge, die ich in das System reingebe, bekomme ich bei Renteneintritt dann entsprechend auch anteilig über die Umlage ausgezahlt. Und wenn ich jetzt Beamtinnen, Beamte, Selbstständige in die Rente integriere, werden die natürlich auch Ansprüche an das System erwerben und später dann mit dem Renteneintritt diese Ansprüche aus dem System zurückbekommen. Und gerade bei Beamtinnen und Beamten haben wir, wenn wir aus diesem Versicherungslogikgedanken kommen, sozusagen schlechte Risiken, weil Beamten und Beamtinnen länger leben, als das durchschnittliche gesetzliche Versicherte tun und somit auch länger Ansprüche aus der Rente beziehen. Somit ist die Lösung durch die Integration der Beamtinnen und Beamten in die Rente nicht direkt gegeben.
Herr Balodis, Sie sagen, bessere Renten für alle sind möglich und auch finanzierbar, obwohl in Zukunft immer mehr Rentner und Rentnerinnen immer weniger Beitragszahlenden gegenüberstehen. Ist der Vorschlag von Bärbel Baas in Ihren Augen also der Schlüssel zur künftigen Finanzierbarkeit unserer Renten?
Ja, es ist ein guter Vorschlag unter vielen, der nötig wäre. Ich unterstütze diesen Vorschlag einer erwerbstätigen Versicherung, der natürlich noch weit mehr als Beamte einschließt, sondern auch freie Berufe, Apotheker, Rechtsanwälte, Architekten und auch die ganzen Minijobber müssten auch integriert werden. Also es ist ein umfassenderes System nötig. Wenn das stimmen würde, was ich eben gehört habe, dass die Beamten so ein schlechter Deal für die Rentenversicherung wären, dann dürfte man ja überhaupt gar keine jungen Leute mehr in die Rentenkasse reinholen, weil die kriegen ja alle irgendwann in 40 Jahren ihre Rente. Und manche davon verdienen auch gut und sind gut gebildet und die leben dann auch lange. Also das kann es eigentlich nicht sein. Ein Umlagesystem lebt davon, dass heute eingezahlt wird. In 40 oder 50 Jahren, wo kommt mal was raus? Und übrigens in diesen 40, 50 Jahren sind die Babyboomer dann höchstwahrscheinlich alle verstorben. Also wenn wir diese Lücke jetzt schön auffüllen könnten, diese nächste Zeit, die schwierig wird demografisch, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, Beamte reinzuholen, freie Berufe reinzuholen, auch DAX-Manager. Alle müssten rein solidarisch einbezahlen und dann hätten wir sehr gute Chancen, diese demografisch wirklich schwierige Passage in den nächsten 15, 20 Jahren gut zu überstehen.
Und was ist mit dem Gegenargument, dass auch, wenn wir den Kreis derer die Zahlen ausweiten, das ja an dem Alterungsproblem gar nichts ändert, sondern es tatsächlich nur kaschieren würde?
Das Alterungsproblem wird weit überschätzt. Wir haben dieses Demografieproblem seit 100 Jahren und wir haben diese 100 Jahre eigentlich sehr, sehr, sehr gut gemanagt. In den 70er, 80er Jahren wurde schon immer von Herrn Miegel und anderen gesagt, das Rentensystem bricht zusammen. Im Jahre 2000 hat man mir Anfang der 80er Jahre gesagt, gibt es schon praktisch die Rentenversicherung nicht mehr. Man kriegt weniger raus, als man reingezahlt hat. Es ist anders gekommen. Die Rentenversicherung hat immer noch eine Rendite von 3% im Schnitt. Also sie arbeitet eigentlich noch recht gut, weil man auch viel angepasst hat durch Reformen in der Vergangenheit. Das heißt, die demografische Entwicklung hat man durch Maßnahmen innerhalb der Rentenversicherung weitgehend abfedern können. Und jetzt müssten weitere Maßnahmen kommen.
Was sagen die anderen beiden?
Diese gerade auch positive Entwicklung, die wir seit den Nullerjahren beobachtet haben, wo dieses mediale Narrativ des demografischen Wandels, was gerade angesprochen wurde, ja auch schon da war, aber ganz stark auch nicht nur durch Reformen innerhalb der Rentenversicherung abgefangen wurde, sondern durch die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen, dass wir dann erlebt haben, dass die Arbeitslosigkeit extrem runtergegangen ist von 12% auf unter 5%. Und das ist eine Entwicklung, die uns in dieser Zeit extrem entgegengekommen ist und die eben nicht dazu geführt hat, dass diese Szenarien und Simulationen, die man ursprünglich gemacht hatte, sich so dramatisch erfüllt haben. Jetzt sind wir aber schon bei diesen sehr niedrigen Arbeitslosenzahlen und können erwarten, dass wir die nicht weiter um 10 Prozentpunkte senken können, wenn wir schon bei unter 5% liegen. Das heißt, diesen Puffer, den uns diese Entwicklung des Arbeitsmarkts verschafft hat, die haben wir im Moment gerade nicht mehr. Und deswegen braucht es weitere Schritte. Und das, was sozusagen auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung gestartet wurde, mit einer Anhebung der Regelaltersgrenze etc., das muss konsequent weitergeführt werden.
Aber weitere Schritte, das ist es ja eigentlich, was Frau Baas tun will. Ich will da keine Position beziehen, sondern vielleicht schauen wir jetzt mal zunächst auf die aktuelle Situation in Zahlen bezüglich Verhältnis Beamte gesetzlich Versicherte. Beamte in Deutschland, also Politiker, Lehrer, Polizisten, bekommen gegenwärtig rund 70% ihres Gehalts als Pension. Gesetzlich Versicherte 48%. Das heißt, einer Pension von durchschnittlich 3.240 Euro, beim höheren Dienst sogar 4.973 Euro, steht eine Rente bei gesetzlich Versicherten von um die 1.500 Euro gegenüber. Ist das fair, Herr Teggerz?
Nun, man muss schauen, wer bezieht denn die hohen Pensionen und wer bezieht die niedrigen Renten? Das können Sie nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Hier geht das natürlich auch um gewisse Qualifikationen. Und wenn Sie jetzt von dem höheren Dienst sprechen, dann sprechen wir von Beamtinnen und Beamten mit Hochschulabschluss. Und dann müssten Sie rein theoretisch auch, ich sage jetzt mal, die Rente eines Professors vergleichen mit einem Beamten aus dem höheren Dienst. Hier wird offensichtlich immer gerne der Beamte des höheren Dienstes und seine Pension mit der Rente eines Arbeitnehmers auf unterem Niveau verglichen. Also da muss man ehrlich bleiben dabei, natürlich.
Aber der 45 Jahre auch gearbeitet hat und in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat.
Ja, und bei Beamten hat der Staat sozusagen den Arbeitgeberanteil in die gesetzliche Rentenversicherung gespart, ein aktives Beamtenleben lang. Und das muss man ja auch wissen, wir haben ja 17 unterschiedliche Behörden sozusagen, die ihre Beamten die Pensionen zukommen lassen, nämlich die 16 Länder und der Bund. Und die Länder und auch der Bund sind gehalten, natürlich entsprechende Vorsorge zu treffen und Rücklagen zu bilden. Wenn die dann nicht verwendet werden, dann ist klar, dass das Pensions Rentensystem vielleicht an der einen oder anderen Stelle wackelt. Ich kann Ihnen aber sicher sagen, im Bund nicht. Insofern bin ich auch nicht davon überzeugt, dass durch die Maßnahmen, die Frau Baas davor hat, ein einziger Rentner mehr Rente beziehen würde, beziehungsweise dass diese Maßnahme das Rentensystem selber, also diesen verlässlichen Generationsvertrag, retten würde. Also ich bin da nicht von überzeugt, sage ich ganz deutlich, und bin natürlich ein absoluter Verfechter von der Beibehaltung des jetzigen Systems, insbesondere was Beamtinnen und Beamte angeht, so wie das unser Grundgesetz ja auch vorsieht.
Ich würde ganz gerne noch ein paar Argumente hören. Also was spricht dafür, an einer separaten Altersversicherung von Beamten festzuhalten?
Das Problem nochmal ist ja nicht eine separate Altersversicherung. Wir reden hier tatsächlich von dem althergebrachten Berufsbeamtentum. Natürlich kann man darüber nachdenken, ob das jetzt wirklich auf alle Bereiche anwendbar ist, die der öffentliche Dienst im Moment gerade zu bieten hat. Das ist eine Sache, die muss politisch in den Ländern und im Bund entschieden werden, wer tatsächlich beamtet werden muss und bei wem es strittig ist. Ich vertrete eine klare Position und sage immer dann, wenn der Staat dem Bürger gegenüber seine staatlichen Interessen durchsetzen möchte. Und das sind also bei Polizisten meiner festen Überzeugung noch genauso der Fall wie bei Lehrern beispielsweise. Dann muss es auch eine Verbeamtung geben und dann muss der Staat, also das jeweilige Bundesland oder der Bund, entsprechende Rücklagen bilden, um ein ganzes Beamtenleben, denn wir reden von Beamten auf Lebzeit, dauerhaft auch finanzieren können an einer aktiven und an einer passiven Phase. Also nochmal, das ist nicht zu vergleichen mit einem Versicherungssystem.
Wenn ich zu den Zahlen noch mal kurz kommen darf, die sind ja noch dramatischer. Also wenn Sie sagen, der Beamte kriegt von seinem wohlgemerkt letzten ruhegehaltsfähigen Gehalt ungefähr 72% und die 48%, die Sie im Gegensatz zu der gesetzlichen also angeführt haben, die treffen ja so gut wie auf keinen zu, weil man ja seinen Durchschnitt über sein ganzes Leben ersetzt bekommt. Und da kommt es dann dazu, dass man in aller Regel 25-30% seines letzten Gehaltes als Rente bekommt. Das ist also der Unterschied zwischen der gesetzlichen Rente und der Beamtenpension ist noch weitaus drastischer als das, was Sie da eben vorgeführt haben. Und man muss sagen, man kann das auch alles ändern. So wie es im Augenblick gestaltet ist, sieht es so aus, als wäre es festgemauert. Aber ich denke, wir haben ja auch gesehen, dass wir hier bei den Ausgaben für Rüstung und für Infrastruktur auch eine Änderung in der Verfassung hinbekommen haben. Es wäre durchaus möglich, auch die Sachen wieder zu ändern. Und guckt man ins Ausland, dann gibt es kein einziges Land in Westeuropa, das es so regelt wie bei uns. Also wir haben kein einziges Land, wo die Arbeiter und Angestellten in ihrer Versicherung drin sind, die Beamten in ihrer separaten Versorgung und die Freiberufler in ihren Pensionswerken. Und in all diesen Ländern, in den meisten davon, gibt es eine Erwerbstätigenversicherung, Österreich, Schweden. Und die leisten dann auch für alle eine deutlich bessere Versorgung im Alter. Die bekommen dann in aller Regel in Österreich zum Beispiel die Männer rund 1000 Euro mehr als die deutschen Männer bei gleicher Berufskarriere. Und das muss ich sagen, lohnt sich dann schon.
Sie haben jetzt gesagt, es wäre möglich, das zu ändern. Heißt das, Sie sind auch dafür, das zu ändern?
Auf jeden Fall. Das ist eine Maßnahme, die A, aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten Sinn macht, weil es gibt ja in vielen Stuben in der Rentenversicherung, in der Krankenversicherung gibt es Menschen, die sind verbeamtet, sitzen am Arbeitsplatz, gegenüber sitzt ein nicht verbeamteter Angestellter. Und die werden dann am langen Ende sehr, sehr unterschiedlich behandelt. Und das sollte man doch eigentlich einsehen, dass das geändert gehört. Und ich denke, wir hätten dann auch diesen Puffer, den Frau Schüler beklagt hat, dass wir jetzt diese gute Wirtschaftsentwicklung wahrscheinlich nicht mehr haben werden die nächsten Jahre. Wir brauchen im Grunde genommen 6-7 Millionen mehr Einzahler. Das ist genau das, was sozusagen auf uns wartet. Die Beamten, die Freiberufler, alle die, die im Augenblick nicht in das System einzahlen. Die Freiberufler ist ja so, die sind zum Teil angestellt als Rechtsanwälte, als Ärzte im Krankenhaus und sind trotzdem in ihrem Versorgungswerk relativ gut bezahlte Arbeitnehmer, die trotzdem sagen, ich bin aber nicht in der gesetzlichen Kasse. Das sollte man alles ändern, dass wir im Grunde genommen dieses Reservoir heben. Das sind ungefähr 11-12 Millionen, die dort noch potenziell in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen können. Das ist nicht nichts. Wenn ich im Augenblick 34 Millionen habe und könnte da 11-12 Millionen noch draufpacken, das wäre ein Drittel mehr.
34 Millionen, wie jetzt?
Wir haben 34 Millionen versicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland, haben aber ungefähr 46 Millionen Erwerbstätige. Das heißt, wir haben eine Lücke von 12 Millionen Menschen, die man noch in das System potenziell reinholen könnte. Nicht auf einen Schlag, natürlich. Schritt für Schritt. Im Grunde genommen muss man immer die Jungen reinnehmen und dann Schritt für Schritt auch die Selbstständigen alle reinholen. Und dann hätte man auf lange Sicht ungefähr 12 Millionen mehr Beitragszahler. Und das würde schon was ausmachen.
Man hätte genauso auf lange Sicht 12 Millionen Menschen mehr, die entnehmen aus diesem System. Das darf man nicht vergessen. Deshalb kommt mir das alles immer so ein bisschen in der politischen Debatte so vor, als würde man hier linke Tasche, rechte Tasche machen. Fakt ist ja, dass das Niveau, über das wir hier gerade reden, und insbesondere das Niveau, was in unserem Grundgesetz im Alimentationsprinzip festgeschrieben ist, halten muss. Und das würde natürlich bedeuten, dass ich an der Summe selber eines Beamten, ob jetzt aus einer Pensionskasse oder aus der gesetzlichen Rentenversicherung, nicht viel ändern wird. Insofern Augenwischerei meiner Auffassung nach, vielleicht für den kurzen Moment ein kleiner Schub, aber auf lange Sicht gesehen garantiert nicht die Lösung. Da gibt es sicher andere Lösungen.
Grundfalsch, Herr Tegertz. Ich muss sagen, das ist keine Augenwischerei, was ich eben erklärt habe. Wir haben ein Umlagesystem. Man zahlt heute ein. In 40 Jahren kommt die Entnahme. Dann haben wir wieder neue Einzahler, die dann wieder für denjenigen, der in 40 Jahren das bekommt, einzahlt. Es ist nicht so, dass allein die Tatsache, dass man später eine Rente bekommt, das Ganze unsinnig machen würde. So ist es nicht zu sehen.
Ich wollte nur noch sagen, aber genau das zeigen Simulationen, die sich das angucken, die Integration zum Beispiel von neuen Beamtinnen und Beamten, zeigen kurz-, mittelfristig, natürlich habe ich erstmal ein bisschen stärkere Einnahmenbasis für die gesetzliche Rentenversicherung geschaffen, aber spätestens mit dem, dass diese Personen dann den durchschnittlichen GAV-Rentner überleben, dreht sich das um. Und die demografische Struktur dieser Gruppen, die Sie angesprochen hatten, Herr Baloudis, ist nicht günstiger und dadurch entlastet sie das System finanziell nicht. Also aus Gerechtigkeit Aspekten kann man darüber sprechen, aber aus einer finanziellen Entlastungssicht ist es keine Lösung für
das System. Dann dürften Sie keinen Ingenieur bei SAP in die Rentenversicherung lassen. Der verdient auch sehr gut, lebt auch sehr lange. Die sind genauso wie die Beamten zu sehen, denn Beamte werden ja nicht deshalb so alt, weil sie Beamte sind. Sie werden alt, weil sie gut gebildet sind, weil sie ein hohes Einkommen haben. Das sind die Faktoren, die das lange Leben begünstigen. Insofern ist das meines Erachtens kein Argument, nur weil Beamte relativ, wie Sie sagen, schlecht Risiken sind, wir sollten sie trotzdem reinholen, genau wie die Hochschulprofessoren, alle rein ins System, auch wenn sie eventuell durchaus lange leben. Das ist ja auch eine gute Sache.
Frau Schüller, Sie haben jetzt gesagt, aus Gerechtigkeitsgründen schon, aber was die Finanzierbarkeit angeht, nicht. Tatsache ist ja, dass Bärbel Baas auch betont hat, dass es nicht nur um die finanzielle Tragfähigkeit der gesetzlichen Rente geht, sondern auch um die gesellschaftliche Tragfähigkeit, also um Akzeptanz, um ein gerechtes System.
Also ich kann als Ökonomin das ganz schwer bewerten, weil Gerechtigkeitsprinzipien auch auf unterschiedlicher Basis bestehen. Spreche ich über Leistungsgerechtigkeit, spreche ich über Gleichheit und so weiter. Und das ist ein Diskurs, den ich als Ökonomin nicht führen kann. Also ich kann darauf schauen, was macht das mit dem System, was macht das aus der finanziellen Perspektive. Und alles Weitere ist dann in der Hand tatsächlich eines gesellschaftlichen Diskurses darüber. Und
Dann komme ich jetzt nochmal von der anderen Seite. Also der Herr Tegertz hat ja wiederholt auf das Alimentationsprinzip verwiesen, auf dieses Prinzip, dass Beamte den Anspruch haben, vom Staat als Dienstherr lebenslang versorgt zu werden, festgelegt tatsächlich in unserem Grundgesetz, verankert in Artikel 33 Absatz 5. Das Geld für diese Versorgung kommt aus den Steuergeldern. Ist das noch zeitgemäß? Also stiften Beamte tatsächlich einen gesellschaftlichen Mehrwert, der eine solche überdurchschnittliche und von der Allgemeinheit finanzierte Versorgung im Alter rechtfertigt?
Ja, ist es aus ökonomischer Sicht sozusagen nicht zu bewerten. Ist dieser Mehrwert da oder nein, würde ich sagen, kann Herr Tegertz wahrscheinlich besser beurteilen, als ich das kann. Ich kann dazu noch sagen, dass das natürlich historisch ganz, ganz weit zurückgeht, dass wir dieses Prinzip überhaupt haben und man da ja bis in preußische Zeit und das allgemeine Landrecht zurückgehen muss, wo das erstmals verankert wurde. Und natürlich die Frage ist, welche Aufgaben sollte denn ein Beamtentum abdecken? Also ich denke, das ist die zentrale Frage, um die es dann ginge zu verhandeln. Und ich wollte noch einen kurzen Schwenk zurück machen zu Herrn Baloudis und Österreich, weil da auch die Integration der Beamten in die Rentenversicherung noch gar nicht so lange her ist und somit sich auch noch gar nicht beurteilen lässt, ob tatsächlich das jetzt zu den großzügigeren Lohnersatzraten, die Österreich halt tatsächlich beitragen kann. Also da ist die Frage, wie viel bringt das tatsächlich?
Aber 20 Jahre ist das her, oder?
Dass die angefangen. Genau, das ist 20 Jahre her, aber die haben ja auch mit den Jungen angefangen und nicht die Alten mit integriert. Und von daher wird sich das erst in den nächsten paar Jahren bzw. Jahrzehnten zeigen, wenn diese Menschen dann in Rente eintreten. Und weswegen ich das erwähnt hatte, ist auch, weil Österreich gleichzeitig mit der Integration der Beamten auch begonnen hat, insgesamt weniger zu verbeamten. Und das ist natürlich so die offene Frage, welche Aufgaben sind denn so, dass sie diesen speziellen Status benötigen.
Dann vielleicht nochmal zu dieser Frage, ist das noch zeitgemäß, an dem Alimentationsprinzip festzuhalten, beziehungsweise stiften Beamte tatsächlich einen gesellschaftlichen Mehrwert, der das alles rechtfertigt?
Ausdrücklich ja von meiner Seite, ausdrücklich ja. Also ich glaube, dass die in Deutschland lebenden Menschen schlichtweg einen Anspruch darauf haben, dass die Sicherheit, der Schutz, die Bildung und die Verwaltung unmittelbar auch in staatlicher Hand liegen. Und in unmittelbare staatliche Hand bekomme ich solche Verwaltungen nur, wenn ich dort auch entsprechend Beamte und Beamtinnen habe. Das ist ein Unterschied, ob jemand tatsächlich sich sein Leben lang verpflichtet in ein Dienst- und Treueverhältnis, nämlich das umzusetzen und durchzusetzen, was unser Grundgesetz vorsieht, was es überhaupt ermöglicht, in Deutschland in Frieden und in Sicherheit und gut gebildet leben zu können. Also das halte ich nach wie vor, insbesondere in der heutigen Zeit, für sehr, sehr, sehr wichtig und keinesfalls überholt.
Herr Balodes, was sagen Sie?
Also ich maße mir da gar kein Urteil an, wie viele Beamten dieser Staat haben muss oder wie viel er verträgt oder wie viel zwingend erforderlich sind. Ich denke mir, viele, viele dieser Tätigkeiten kann man auch von sehr verantwortungsvollen Angestellten machen lassen. Ich glaube, das ginge auch. Aber vielleicht brauchen wir auch Beamte für hoheitliche Tätigkeiten. Aber die Versorgungslage, die Altersversorgung, das doch davon zu trennen, meines Erachtens. Ich finde nicht, dass das zwingend so ist, wie Herr Tiggerts hier das darstellt. Also die sollen ja auch gut versorgt werden im Alter, aber sie sollen ähnlich gut versorgt werden wie ähnlich verantwortungsvoll tätige Menschen in Verwaltungen, die angestellt sind. Also ich finde, da einen riesen Unterschied zu machen, das ist meines Erachtens wirklich nicht mehr zeitgemäß. Die Österreicher haben es tatsächlich vorgemacht, vor 20 Jahren. Aber die Zahlen, die heute von der OECD zum internationalen Vergleich gezeigt werden, die stellen nicht das heutige Versorgungsniveau dar, sondern die prognostizieren, was in 40 Jahren die Österreicher bekommen werden und was wir hier bekommen werden. Und da ist ein Riesenunterschied. In Österreich sind es hohe 80% Lohnersatzrate und bei uns sind es 50-52%. Also das System in Österreich scheint wirklich besser zu funktionieren und die waren so mutig, die Beamten reinzuholen ins System.
Ja, dann lassen Sie uns das doch jetzt nochmal genau anschauen. Also vor 20 Jahren, 2005, ist dieser Wechsel in Österreich vollzogen worden, das System umgestellt worden und seither zahlen dort alle Erwerbstätigen, einschließlich Beamte und Selbstständige, in ein einheitliches Rentensystem ein. Frau Schüler, Sie hatten zwar gesagt, nach 20 Jahren kann man noch keine wirkliche Erfahrungsbilanz machen, aber Herr Balodes, warum hat sich aus Ihrer Sicht dieses österreichische System bislang eigentlich bewiesen?
Ja, es hat ja verschiedene Vorteile. Alle zahlen ein. Die Arbeitgeber zahlen sogar etwas mehr ein als die Arbeitnehmer. Es ist also nicht ganz paritätisch. Das ist also auch ein stabilisierender Fakt. Ohne dass die österreichische Wirtschaft daran zugrunde gegangen wäre übrigens. Und es gibt dort wirklich auch noch Instrumentarien, die insbesondere die Schlechtverdiener sehr gut behandeln. Das ist ja ein großes Problem für uns, dass wir sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland haben, die nur Renten von 500, 600, 700 Euro bekommen, die dann Grundsicherung beantragen müssen und dann auch nicht über die Schwelle kommen, wo sie wirklich die Armut verlassen. Insofern ist das österreichische System für uns durchaus ein Vorbild, weil es von der Vergleichbarkeit der Länder sehr ähnlich ist Österreich und Deutschland. Insofern, die Wirtschaftsstrukturen sind gar nicht so verschieden. Also wenn es dort funktionieren kann, kann es meines Erachtens bei uns auch funktionieren.
Frau Schüler, kann Österreich als Vorbild für Deutschland dienen?
Also generell sind Ländervergleiche schwierig, weil es auf so vielen Ebenen Unterschiede gibt. Also auch Österreich hat eine ganz andere Mindestvoraussetzungszeit, um überhaupt eine gesetzliche Rente zu beziehen mit 15 Jahren versus in Deutschland 5 Jahren. Also da gibt es so viele kleine Stellschrauben, die erklären könnten, warum das System jetzt am Ende vielleicht besser, vielleicht schlechter ist. Und Bundeszuschuss zum Beispiel wird in Österreich auch anders gehandhabt. Und deswegen finde ich diese Ländervergleiche immer sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, wir haben ja lange darüber gesprochen, hat der Herr Tiggerts auch ausgeführt, Alimentationsprinzip, weswegen vieles dann doch am Ende nicht umsetzbar ist. Wenn wir auf einer grünen Wiese das System neu aufbauen würden würden wir es vermutlich anders aufbauen, als es heute ist. Aber wir haben diese Fahrtabhängigkeiten und die sind im System und die führen dazu, dass ich für unterschiedliche Gruppen an Menschen, seien sie in unterschiedlichen Systemen organisiert, unterschiedliche Vorsorgeversprechen einhalten muss. Und genau das macht es sehr schwierig zu sagen, wenn wir alle jetzt Österreich wären, wäre es so viel einfacher. Das ist immer dieser Blick in diese vermeintlichen Rentenparadiese. Aber die Frage ist, an was liegt das jetzt genau? Wie müsste man es ändern? Und wie viel liegt auch viel in, dass die demografische Struktur sich zum Beispiel auch unterscheidet?
Ein bisschen lernen vom Ausland könnten wir ja durchaus. Also wenn dort gute Sachen gemacht werden, ob das jetzt Niederlande, Schweden oder Österreich ist oder auch Schweiz, dann kann man doch das Gute aus diesen Systemen mal näher heranholen, sich genau anschauen und schauen, ob man es bei uns auch integrieren könnte. Also man muss ja nicht alles neu bauen, aber so die guten Sachen sich als Beispiel nehmen. Und warum soll man immer nur sagen, das können wir nicht übernehmen? Nein, man könnte doch wirklich das, was gut funktioniert, auch als Vorbild für uns nehmen.
Streit um die Alterssicherung. Was wird aus der Rente? Das ist heute das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Journalisten und Autor Holger Balodis, mit der Rentenexpertin beim IW, Dr. Ruth-Maria Schüler und mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Heiko Teggerz. Herr Teggerz, es gibt ja zum einen die Möglichkeit, oder es ist in der Diskussion, die Nachahmung gewissermaßen des österreichischen Modells. Es gibt ja aber auch noch ein zweites Modell, nämlich dass neu eingestellte Beschäftigte im öffentlichen Dienst nicht mehr verbeamtet werden, sondern als Angestellte eingestellt werden, die ganz regulär dann in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Und die noch bestehenden Beamten bleiben im bisherigen System. Wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg?
Nein, ausdrücklich auch nicht. Also zum einen kann ich das österreichische System tatsächlich nicht beurteilen. Nicht die Auswirkung auf das dortige Rentensystem, sondern schlichtweg die Auswirkung auf das Funktionieren des Staates in bestimmten Bereichen. Ich habe große Sorge, dass wenn in bestimmten Berufsgruppen, die derzeit verbeamtet sind in Deutschland, plötzlich dieses Prinzip durchbrochen würde, also man sozusagen die Axt ans Berufsbeamtensystem anlegt, sich möglicherweise viel weniger junge Menschen überhaupt noch für diesen Beruf interessieren und dann auch unterm Strich auf lange Sicht mit einem Rückgang von Bewerbungen in den in Anführungszeichen Arbeitsmarkt öffentlichen Dienst zu rechnen ist, dann würde das ja auch wieder sich ins Gegenteil verkehren, was gerade versucht wird, hier als gut zu verkaufen. Also ich halte da nichts von. Ich denke, es ist gut und richtig, dass unser Grundgesetz, ich muss da noch mal wieder drauf abstellen, genau dieses Prinzip auch verfassungsrechtlich verankert hat, weil ich glaube, dass gerade in Zeiten wie heute ein stabiler Staat die absolute Grundlage überhaupt auch ist für wirtschaftlichen Wachstum. Also man muss da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wie man dort dabei geht und ob überhaupt, ich persönlich halte da überhaupt nichts von. Danke.
Dann zitiere ich hier jetzt an dieser Stelle nochmal die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele. Die kritisiert eben das Festhalten an, wie sie es nennt, Zitat, überkommenen Privilegien. Und wenn wir dann nochmal an dieser Stelle auf Vox Populi schauen, nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVI im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft aus dem Jahr 2024, da sind 5000 Leute befragt worden. Und danach ist eine eindeutige Mehrheit dafür, das Pensionsprivileg abzuschaffen. 81% der Befragten plädieren dafür, dass zumindest neu eingestellte Staatsbedienstete künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Also die Politik hätte hier offenbar einen großen Rückhalt in der Bevölkerung.
Das ist auch kein Wunder, wenn man so will. Es gibt ja 1,5 oder 1,6 Millionen aktive Beamte und noch ähnlich viele Pensionäre. Das ist natürlich auch nicht die Mehrheit in der Bevölkerung. Und somit wird natürlich auch ein großer Teil von denjenigen, die sich sozusagen schlechter behandelt fühlen derzeit, und das sind eigentlich alle, die in der gesetzlichen Rente einzahlen, dafür plädieren, dass man das ändert. Insofern ist diese Umfrage eigentlich keine Überraschung.
Also es gibt offenbar zurzeit 1,4 Millionen Pensionäre in Deutschland, 380.000 Hinterbliebene von Beamten. Und insgesamt, die Zahl habe ich gefunden, zahlt der Staat 63 Milliarden Euro pro Jahr an Beamtenpensionen. Und das Defizit der gesetzlichen Rentenversicherung für 2025 wird von der Bundesregierung auf 7 Milliarden geschätzt. Das sind jetzt die nackten Zahlen sozusagen.
Aber wir reden doch von zwei vollkommen unterschiedlichen Systemen. Ein Defizit in der Rentenversicherung kann man ja nicht gleichsetzen mit dem, was die Länder und der Bund jährlich für ihre Beamtinnen und Beamten bezahlen.
Warum nicht?
Also ein Beamter ist ein Beamter und zwar sein Leben lang. Das heißt, der Staat, das Land, der Bund, der diesen Beamten irgendwann zum Beamten gemacht hat, hat sich damit ja auch verpflichtet, diesen Beamten sein Leben lang zu alimentieren, also auch eine Vorsorge dafür zu treffen. Das heißt also, die Ausgaben, die dort getätigt werden, sollten optimalerweise in den Ländern und beim Bund als sogenannte Versorgungsrücklagen vorhanden sein. Also hier reden wir jetzt nicht über das Funktionieren des Systems, sondern hier reden wir tatsächlich über das Funktionieren und das Verwenden der jeweiligen Versorgungsrücklagen. Also nochmal, beim Bund erkenne ich das Problem ehrlich gesagt im Moment wirklich noch nicht, weil die Versorgungsrücklage beim Bund gebildet wird und auch tatsächlich für diesen Zweck verwendet wird. Mag in manchen Ländern nicht so sein, kann ich aber jetzt hier auch schwer beurteilen oder nur schwer irgendwelche Zahlen nennen. Wenn natürlich Länder in die Versorgungsrücklage für Beamte eingreifen und die Gelder anderweitig verwenden, dann ist das ein politischer Fehler, aber nicht ein systematischer Fehler.
Also, dass die Pensionsrücklagen, die eigentlich da sein müssten, eben nicht da sind. Also das macht das natürlich extrem schwierig und würde man sagen, neue, auch seien es nur neue Beamte, zahlen jetzt oder werden Teil der gesetzlichen Rentenversicherung, müsste natürlich die öffentliche Hand als Arbeitgeber, als Bund, als Kommune, als Länder gleichzeitig zu diesen Pensionszahlungen auch noch die Beiträge in die gesetzliche Rente einbringen. Und das ist ja also kein offenes Geheimnis, dass die Pensionsrücklagen so nicht getätigt wurden.
Aber mir scheint der Kasus Knaxus doch zu sein, um jetzt noch einmal zum österreichischen System zurückzukehren. Also am Ende kriegen, so habe ich es verstanden, in Österreich dann alle gleichermaßen 80% ihres Nettolohns als Rente. Da hat sich dann einfach was geändert daran, dass die Beamtenpensionen so hoch sind. Oder worin liegt das Problem abseits des Alimentationsprinzips? Die Höhen der gesetzlichen Renten und die Beamtenpensionen, bislang Beamtenpensionen, später dann auch Rente, aneinander anzugleichen?
Es steht ja auch im Grundgesetz nur etwas von den althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Es steht ja nicht, dass das bedeutet, dass das Dreifache ausmacht verglichen mit den gesetzlich Versicherten. Also diese Riesenunterschiede sind ja nicht im Grundgesetz so genau ausformuliert. Man könnte da sicherlich schon was dran ändern. Und Sie haben vollkommen recht, Frau Maul. In Österreich wird jetzt der Beamte genauso wie der Arbeiter und Angestellte nach den gleichen Kriterien behandelt. Sein Jahr wird bewertet, sein Arbeitsjahr, was er verdient hat, und demnach wird dann seine Rente berechnet und nicht von dem letzten Gehalt. Also bei den Beamten ist es ja so, dass das letzte ruhegehaltsfähige Gehalt maßgeblich ist. Das ist bei uns anders hier und das ist in Österreich auch anders. Das heißt, die gesamte Karriere, jedes Jahr wird einzeln bewertet und fließt ein in die Versorgung am Ende. Und sie ist halt nur in Österreich relativ viel besser. Also ich sage bei Männern ungefähr 1.000 Euro mehr. Dann wäre man vielleicht am Ende irgendwo so auf dem halben Wege zwischen dem, was wir hier in der gesetzlichen Rente haben und was die Beamtenpensionierung bringt am langen Ende. Die Österreicher haben das also geschafft, irgendwo da genauso einen Mittelweg zu finden, die Arbeiter und Angestellten deutlich zu verbessern in ihren Renten später. Die heißen ja in Österreich alle Pensionen, sowohl von Beamten als auch von Arbeitern und Angestellten. Und die Beamten kriegen dann etwas weniger, aber letztlich unterm Strich alle auskömmlich. Und das ist eigentlich gar kein schlechter Weg.
Also ich kenne tatsächlich keine Simulation für Österreich, die zeigen, was wäre, wenn Österreich diese Reform nicht vorgenommen hätte, die Integration der Beamten. Und ich glaube, nur wenn man das anschauen würde, könnte man tatsächlich diesen Schluss ziehen, dass das auf die Integration der Beamten zurückging, was ich stark anzweifle. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Komponenten der Systeme, die sich unterscheiden und die zu diesem Unterschied führen. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen.
Vielleicht auch, damit wir mal aus dieser Auf-zwei-Fronten-Stellung rauskommen. Tatsache ist ja, dass unser Rentensystem hier in Deutschland reformbedürftig ist. Und es ist ja schon erstaunlich im negativen Sinne, dass 25 Jahre nach der Einführung des sogenannten Drei-Säulen-Modells eben aus gesetzlicher Rentenversicherung, Betriebsrenten und privater Vorsorge das mit der Rente in Deutschland immer noch nicht funktioniert. Wenn wir im Koalitionsvertrag blättern, da steht eigentlich drin, dass das Rentenniveau von 48% bis 2031 gesichert sein soll, dass an der Regelsaltersgrenze von 67 Jahren festgehalten wird und dass alles Weitere von einer einzusetzenden Rentenkommission zu regeln ist. Das ist nicht allzu viel, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein starkes Festhalten erstmal am Status quo. Plus die Sicherung des Sicherungsniveaus auf 48%, die ja durch steuerliche Mittel erfolgen soll. Also da hat man sozusagen den Weg, der sonst automatisch passiert wäre, dass Beitragssätze gestiegen wären, ausgeschlossen. Genau, ansonsten ist es ein Weiter-so und ein Festhalten an dem, was man bisher hat.
Was muss denn Ihrer Meinung nach, also Ihrer aller Meinung nach, unbedingt auf der Agenda dieser Rentenkommission stehen? Also welche alternativen Lösungsansätze sind neben dem Vorschlag von Bärbel Baas denkbar oder sogar sinnvoller für den einen oder anderen von Ihnen?
Also aus meiner Sicht ist schon ein Thema, das auf jeden Fall auf die Agenda gehört, die auslaufende Anhebung der Regelaltersgrenze im Jahr 2031. Aber auch über das Jahr 2031 hinaus wird die Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung weiter steigen. Das heißt, den Altersquotienten hatten Sie am Anfang schon angesprochen. Und das bedeutet, ja, mehr Renten werden durch weniger Beitragszahlende gezahlt. Und das wird auf kurz oder lang, wenn wir uns darum sozusagen, wenn wir meiden, diese Diskussion zu führen, was mit der Regelaltersgrenze über 2031 hinaus passieren wird, wird das irgendwann sozusagen knallen. Und dann haben wir nicht mehr die Zeit zu planen, weder als Individuum noch als Gesellschaft, wie wir damit umgehen werden.
Herr Balodes, muss die Lebensarbeitszeit verlängert werden?
Ja, also das wird auf jeden Fall nicht der Gamechanger werden. Man muss ja das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Es wird wieder neue Kommissionen geben. Dabei hat man doch alle diese Reformoptionen schon mal durchgerechnet. Also zwei renommierte Institutionen, die Bertelsmann Stiftung und die Prognos AG, haben eigentlich schon vor Jahren all diese Optionen hin und her gerechnet. Und da kam raus, dass tatsächlich die Erwerbstätigenversicherung, also Integration nicht nur von Beamten, Selbstständige, Freiberufler, dass das wirkmächtigste Instrument ist, um die Rente zu stabilisieren. Da kann man sowohl die Beitragssätze unten halten und das Rentenniveau steigern. Also das war wirklich signifikant, dass das Instrument ist, was am besten wirkt. Eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit ist sicherlich auf lange Sicht auch sehr sinnvoll. Wir haben das ja auch schon gehabt. Wir sind ja hochgegangen jetzt von 60, 61 effektive Verrentung auf, glaube ich, 64,8,9. Das heißt, wir haben schon eigentlich um 3 bis 4 Jahre den Renteneintritt in den letzten 20, 25 Jahren nach oben gesetzt, weil Vorgaben kamen, unter anderem die Rente mit 67 oder die Frühverrentung wurden nicht mehr so belohnt wie früher. Also wir sind ja schon auf dem Weg, dass die Leute länger arbeiten. Es müsste jetzt nur noch das passieren, dass die auch in den Betrieben so lange arbeiten dürfen und können. Sie werden ja oft schon mit Anfang 60 rausgedrängt. Das heißt also, die Arbeitgeber müssten da auch dazu beitragen, diesen Menschen die Arbeitsplätze, die Möglichkeit mit 65, 66 noch weiterarbeiten zu können, zu ermöglichen. Klar, wenn das funktioniert, bin ich sofort dabei.
Ja, das Ermöglichen des Weiterarbeiten über die derzeit geltende gesetzliche Altersrente hinaus, das ist natürlich eine Variante. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, wenn Sie mal schauen, wie viele Menschen aufgrund der Schwere ihrer Arbeit gar nicht das gesetzliche Rentenalter erreichen, jetzt schon nicht, und deshalb sehr empfindliche Rentenkürzungen hinnehmen müssen, dann würde sozusagen eine Verlängerung der Arbeitszeit für diese Bereiche, und ich spreche da ganz konkret das Handwerk auch an, bedeuten, dass die Renten unterm Strich weiter gekürzt werden. Also da halte ich ehrlich gesagt nicht viel von, dass über den Renteneintritt hinaus weiter gearbeitet werden kann, wenn das möglich ist. Da habe ich gar kein Problem damit. Aber wie gesagt, umgedreht, jede Verlängerung der Arbeitszeit für einen Mauer Maurer, für einen Zimmermann bedeutet unterm Strich eine weitere Rentenkürzung, weil genau diese Berufsgruppen meist überhaupt gar nicht das jetzt festgelegte gesetzliche Rentenalter aktiv erleben.
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass genau diese Berufsgruppen, die ja immer nach vorne gerückt werden, der Dachdecker, der Maurer, die sind ja in aller Regel schon viel früher über eine Erwerbsunfähigkeitsrente schon raus aus dem Berufsleben. Und dann werden sie auf 67 hochgerechnet. Also die sind da im Grunde genommen von diesen Maßnahmen gar nicht betroffen. Das ist tatsächlich auch so ein bekanntes Bild, das man immer wieder nach vorne schiebt. Aber ich glaube, faktisch sind die von dem Renteneintritt mit 66, 67 tatsächlich überhaupt gar nicht betroffen.
Herr Teggertz, dann komme ich nochmal zurück auf meine Frage, was auf der Agenda dieser Rentenkommission stehen müsste. Also Lebensarbeitszeitverlängerung ist es nicht unbedingt. Wir haben ausführlich darüber diskutiert und Sie haben Ihre Argumente geliefert, warum Sie gegen eine Einbeziehung der Beamten und Beamtinnen in die gesetzliche Rentenversicherung sind. Ich hatte aber eingangs den demografischen Wandel geschildert und dieses ungünstige Verhältnis. Also was muss passieren Ihrer Meinung nach?
Ja, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt so nicht sagen, weil es kaum Möglichkeiten gibt, Einfluss auf den demografischen Wandel zu nehmen. Also ich vertrete ja hier heute auch die Position aus der Sicht der Beamtinnen und Beamten. Und ich kann nur sagen, selbst im Jahr 2020 hat ja die Kommission, die Rentenkommission unter der damaligen übrigens schwarz-roten Regierung, so wie wir sie jetzt wieder haben, festgestellt, dass das Einbeziehen der Beamtinnen und Beamten in gesetzliche Rentenversicherung vielleicht kurzfristig, aber das haben wir ja schon erläutert, eine Entlastung bringen wird, aber auf lange Sicht nicht den erwünschten Effekt bringt. So, und insofern müsste sich die Bundesregierung eher Gedanken darüber machen, wie man qualifiziertes Personal in den Arbeitsmarkt bringt. Dort die bürokratischen Hürden für die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt mal anpackt, Deutschland attraktiv macht, damit hier mehr Arbeitnehmer in ein System einzahlen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, langfristig tatsächlich dieses Rentensystem dann stabil zu halten.
Die Zeichen stehen gerade nicht unbedingt auf mehr Zuwanderung.
Naja, also wie gesagt, unter den derzeitigen Bedingungen hier im Land vermutlich nicht. Also ich rede von geförderter, legaler Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Da muss die Regierung Geld in die Hand nehmen und muss Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv machen, der dann auch genau diese Kräfte, diese Arbeitskräfte hier braucht, die hier in dieses Sozialsystem einzahlen können.
Ein Punkt, über den wir bislang noch nicht geredet haben, ist die Rolle der privaten Altersvorsorge in einem zukünftigen Rentensystem. Schweden ist ja schon verschiedentlich angesprochen worden. Da finde ich in diesem Zusammenhang gerade das schwedische Rentenversicherungsmodell interessant. Denn dort werden ja offenbar 2,5% des Einkommens verpflichtend am Kapitalmarkt in Fonds investiert. Welche Rolle sollte die private Altersvorsorge bei uns hier in Deutschland spielen, um die Rentenversicherung zu sanieren, das Rentensystem?
Also innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung sollte die private Altersvorsorge überhaupt gar keine Rolle spielen. Das sind völlig zu trennende Systeme. Wir haben ein Umlagesystem in der gesetzlichen Rente und die private Altersvorsorge läuft über Kapitaldeckung. Das muss man also auseinanderhalten. Man sollte nur jedem Einzelnen tatsächlich über Bildung und über Vorschläge und auch über steuergünstige Methoden wirklich die Möglichkeit geben, auch privat zu investieren in den Aktienmarkt, in Aktienfonds. Ich denke, das ist für jeden, die jungen Leute machen das ja auch heute schon. Insofern, das eine soll man machen und das andere nicht lassen, sozusagen. Die gesetzliche Rente hat eigentlich mit der privaten Altersvorsorge, mit der Aktienanlage überhaupt nichts zu tun. Und da muss ich sagen, Herr Teggertz hatte da vollkommen recht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einzahler in Zukunft. Und das kann eben über verschiedene Möglichkeiten geschehen. Wir können die Zuwanderung in den Blick nehmen. Wir können das Reservoir, die hier schon arbeiten, diese 10, 12 Millionen, die ich schon geschildert habe, von Beamten bis zu Selbstständigen und Freiberuflern aktivieren. Und wir müssen natürlich auch daran denken, dass wir tatsächlich auch eine moderate Beitragssatzsteigerung ins Auge fassen. Wir haben ja jetzt einen Beitragssatz von 18,6. Der ist so niedrig wie Mitte der 80er Jahre. Die Arbeitgeber haben das sehr geschickt politisch so implementiert, dass das über die letzten Jahrzehnte so funktioniert hat. Aber dadurch sind natürlich auch die Renten insgesamt vom Niveau runtergefahren worden. Und wenn wir wieder anständige Renten haben wollen, müssen wir mehr Beitragszahler haben und ein bisschen mehr Beitrag auch zahlen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Frau Schüler, dann haben Sie das letzte Wort. Wie kann ein solidarisches Rentensystem der Zukunft gelingen?
Also ich finde es wichtig, über diesen Zusammenhang nachzudenken und den im Blick zu behalten. Höhere Beitragssätze führen zu höheren Lohnnebenkosten. Und das wirkt am Ende auch auf den Arbeitsmarkt. Und wenn wir viele Menschen in Beschäftigung haben, dann haben wir eine hohe Beitragseinnahmen am Ende und können das System darüber entlasten.
Streit um die Alterssicherung. Was wird aus der Rente? Darüber haben wir diskutiert in diesem Forum in SWR Kultur. Wir, das sind die Rentenexpertin beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, Ruth-Maria Schüler, der Autor und Journalist Holger Balodis. Und mit dabei war auch Heiko Teggerz, stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes und Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ich bin Doris Maul und sage danke für Ihr Interesse.